Übersetzung. Durch solche reine Meditation, indem er nur Shri Krishna anblickte, wurde er sogleich von allem materiellen, unheilvollen und von allen durch die Pfeilwunden verursachten Schmerzen befreit. Agatha muss auch den Text lesen. Aha. Ja, sie hat vorgelesen? Viraja hat vorgelesen? Oh ja. Okay. Dobje. So kamen alle äußeren Tätigkeiten seiner Sinne augenblicklich zum Stillstand und errichtete transzendentale Gebete an den Beherrscher aller Lebewesen, während er seinen materiellen Körper verließ. Erläuterung. Der materielle Körper ist ein Geschenk der materiellen Energie, die auch als Täuschung bezeichnet wird. Die Identifizierung mit dem materiellen Körper beruht auf dem Vergessen unserer ewigen Beziehung zum Herrn. Für einen rein Geweihten des Herrn wie Bhishma Dev wich diese Täuschung sogleich, als der Herr zusammen mit Yudhishthira erschien. Shri Krishna ist wie die Sonne und die täuschende äußere materielle Energie gleich der Dunkelheit. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht bestehen. Daher wich bei der Ankunft Shri Krishnas alle materielle Verunreinigung und so vermochte Bhishma Dev auf einer transzendentalen Ebene zu verweilen, indem er die Tätigkeiten der unreinen Sinne in Verbindung mit der Materie zum Stillstand brachte. Also das ist solch ein bombastischer Satz, den müsst ihr nochmal hören. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht bestehen. Daher wich bei der Ankunft Shri Krishnas alle materielle Verunreinigung und so vermochte Bhishma Dev auf einer transzendentalen Ebene zu verweilen, indem er die Tätigkeiten der unreinen Sinne in Verbindung mit der Materie zum Stillstand brachte. Die Seele ist ursprünglich rein. Und ebenso sind es die Sinne. Durch die Verbindung mit der materiellen Energie werden die Sinne unvollkommen und unrein. Durch die Wiederbelebung der Verbindung zum höchsten Rein, Shri Krishna, werden alle Sinne wieder von der materiellen Verunreinigung befreit. Bhishma Dev erreichte all diese transzendentalen Zustände durch die Gegenwart des Herrn, bevor er den materiellen Körper verließ. Der Herr ist der Beherrscher und der Wohltäter aller Lebewesen. So lautet die Aussage aller Veden. Er ist der höchste Ewige und das höchste Lebewesen unter allen ewigen Lebewesen. Und er allein versorgt all die verschiedenen Lebewesen mit allen Notwendigkeiten. Nityo, Nityanam, Chetanas, Chetananam, Eko, Bahunam, Yo, Vidadhati, Kaman. Katha Upanishad 2.2.13. So sorgte er auch für alle Voraussetzungen, um die transzendentalen Wünsche seines großen Geweihten Shik Bhishma Dev zu erfüllen, der wie folgt zu beten begann. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste sarasvati devam gauravani pacharine nirvishesha shunyavari vaskatya deshatarine jaya shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shivasadi gaura bhaktavrinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dejan ist in der Küche, Chaitanya Chandra. Spreche ihn doch meine persönliche Einladung aus. Hm. Übersetzung. Durch solch reine Meditation, indem er nur Shri Krishna anblickte, wurde er sogleich von allem materiell Unheilvollen und von allen durch die Pfeilwunden verursachten Schmerzen befreit. So kamen alle äußeren Tätigkeiten seiner Sinne augenblicklich zum Stillstand und er richtete transzendentale Gebete an den Beherrscher aller Lebewesen, während er seinen materiellen Körper verließ. So. So, das ist heute ein sehr schönes Thema, weil wir erfahren, was die Auswirkung von Meditation ist. Wie wir alle wissen, ist der Geist das Zentrum der Aktivitäten, der Sinne. Was immer wir mit unseren Sinnen tun, wird sich in unserem Geist als ein Bild manifestieren, was denn aufgrund der unendlich angehafteten Natur des materiellen Geistes als Erinnerung in dem Geist bestehen bleibt. Deswegen ist es sehr oft der Fall, dass man manchmal Sinneseindrücke, die man nur ganz kurz gemacht hat, doch wieder mit denen in Kontakt gebracht wird, obwohl man sie sich vielleicht gar nicht wünscht. Diesen Kontakt, nicht? Ja. Es liegt eben daran, dass der Geist das Zentrum der Sinne ist und die Sinneseindrücke in ihrer Gesamtheit aufnimmt. Aus diesem Grunde wird den Vaishnavas eigentlich seit unvordenklicher Zeit angeraten, nicht mit Materialisten Gemeinschaft zu haben. Denn in dieser Gemeinschaft mit Materialisten sieht man materielle Dinge, man hört materielle Dinge, einem werden Speisen angeboten. Ich meine, das kann man, da sagt man denn nein, aber versteht ihr? Die Materialisten beschäftigen all ihre Sinne mit materiellen Tätigkeiten, die allesamt eine Belastung des Geistes darstellen, ob sie nun positiv oder negativ sind. Der Gottgeweihte kontaktiert deswegen mit seinen Sinnen Krishna. Das ist seine Anstrengung, seine Bemühung und sein Gebet. Der Vorgang des Sadhana ist nichts anderes als eine Bemühung, Krishna mit den Sinnen zu kontaktieren. Als Beispiel: Wir essen nur zu Krishna geweihte Speise. Wir vermeiden jegliche andere Speise. Wir wollen also mit dem Zunge Krishna berühren. Wir hören über Krishna und spirituelle Dinge und wollen mit den Ohren Krishna berühren. Wir sehen Bilder von Krishna und manchmal jetzt im Kali Yuga haben wir schon Videos von Krishna. Wir sehen Videos von Krishna oder viel philosophische Abhandlungen, Vorlesungen und wollen mit den Augen so Krishna berühren. Es gibt manche Yoga-Arten, wo man versucht, sich von den äußeren Sinnesobjekten fernzuhalten, indem man Höhlen im Himalaya aufsucht. Doch dieser Vorgang bleibt immer noch mit Problemen ausgestattet. Wie ich schon sagte, gibt es so viele Eindrücke, die der Geist aufgrund seiner angehafteten Natur auch festhält, die dann plötzlich herauskommen. Das ist so, dass ein Gottgeweihter zum Teil ein wenig darunter zu leiden hat. Wenn nämlich sein Geist plötzlich Erinnerungen mit sich, also an die Oberfläche seines Bewusstseins kommen lässt, die störender Natur sind. Der Gottgeweihte sieht bei der Japa-Chanten plötzlich, wie er in irgendwelchen sündhaften Tätigkeiten beschäftigt ist, die er eigentlich schon aufgegeben hat. Der Geist hat sie noch nicht ganz aufgegeben. Der Geist hat sie noch nicht ganz hingegeben zu Krishna. Und so widerspiegelt er das. So, deswegen ist für uns in unserem Zustand absolut nötig, ständig eine Atmosphäre zu schaffen, in der unsere Sinne Krishna kontakten können. Krishna-Bewusstsein ist ein sehr wissenschaftlicher Vorgang. Wenn wir es unterlassen zu lesen, wenn wir es unterlassen, Bilder von Krishna anzuschauen, wenn wir es unterlassen, sehr begierig zu werden, was das transzendentale Prasadam betrifft, wenn wir es unterlassen, in richtiger Weise Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen, wird der Geist uns aufgrund seiner Erinnerung an vorangegangene Tätigkeiten überwältigt und abtreiben oder wegtreiben vom Prozess des hingebungsvollen Dienstes. Bhishma Dev hatte die glückliche Gelegenheit, zur Zeit seines Hinwegscheidens Krishna mit den Augen zu sehen. Prabhupada kommentiert, die Seele ist ursprünglich rein und ebenso sind es die Sinne. Durch die Verbindung mit der materiellen Energie werden die Sinne unvollkommen und unrein. Durch die Wiederbelebung der Verbindung zum höchsten Rein, Shri Krishna, werden die Sinne wieder von der materiellen Verunreinigung befreit. Mir ist das neulich eingefallen, als ich Bhakta Uwe betrachtet habe. Bhakta Uwes Gesichtszüge, wenn er nicht gerade zu spät aufsteht und vom Schlaf gekennzeichnet ist, was auch vorkommt manchmal in isolierten Fällen in seinem Leben. Aber sonst, man sieht, der Gesichtsausdruck hat sich völlig gewandelt. Habt ihr das gesehen? Vorher sah aus wie ein Marder im Angriff, im Gesicht meine ich jetzt. Jetzt sieht er wie einer, der zur Ruhe gekommen ist im Geiste aus. Das ist die Auswirkung davon, wenn die Sinne in Kontakt kommen. Oder seht ihr Bhakta Mike, da fällt es mir auch so auf. Michael von Charlie's War. Bullschrei. Das ist die Musik von Michael. Nicht weiter sagen. Wie rein er jetzt aussieht. Wie mit Nivea und Babypuder eingepudert. Nicht? So, habt ihr es mal gesehen? Also rein, ich spreche jetzt von der Physiognomie. Wir sprechen gar nicht vom Herzen. Von dem Physiognomie heißt das Äußere. Das ist also ein direkter Beweis. Unsere Devotees, so hat Prabhupada einmal gesagt, sahen früher leidend aus, jetzt sehen sie aber geradewegs wie von Vaikuntha aus. Habt ihr das mal gehört, diese Aussage? Das sieht man darin, dass sie ihre Sinne Krishna kontaktiert haben. Ihr seht es auch auf Predigerprogrammen, wenn beispielsweise Leute anfangen, nur den heiligen Namen zu chanten, nachdem wir sie aufgefordert haben. Dann lächeln sie. Wenn nicht, dann sehen sie aus wie ein nicht gestrichenes DDR-Haus. Man sieht es sofort. Wenn die Sinne auch nur ein bisschen Krishna kontakten, ist eine Wandlung da. Aber wenn nicht, dann sind die Sinne sofort wieder in Kontakt mit der materiellen Energie. Auch wenn jemand den hingebungsvollen Dienst ausführt zu Krishna, wird er tritt diese Wirkung auf. In der Narada Pancharatna heißt es sofort Rishikeshna Sarvopadi Vinirmuktam Tot Porat Vena Nirmalam Rishikesha Rishikenam Sevanam Bhakti Uchate. Durch die Ausübung von Bhakti, von hingebungsvollen Dienst, werden die Sinne, die verunreinigt sind, geläutert. Und es ist interessant, dass eine Läuterung, die auftritt, willkommen Bhima. Wir freuen uns sehr, dass du wieder zuhörst. Jetzt im Augenblick noch nicht, aber es kommt wahrscheinlich. Hare Krishna Bhima. Wir haben eben von einer äußeren Wirkung gesprochen, dass der Gottgeweihte wiederbelebt aussieht durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes und sich das in seinem Gesichtsausdruck widerspiegelt. Was jedoch noch wichtiger ist, ist, dass der Gottgeweihte von Upadis frei wird. Upadis sind falschliche Bezeichnungen, die sich aus der Illusion von mir und mein ergeben. Der Gottgeweihte hört auf, sich zu identifizieren als ein Produkt der materiellen Energie und versteht, ich bin ein ewiger Diener Krishnas, sonst bin ich nichts anderes. Unsere eigentlichen Verunreinigungen existieren im Geiste, wo wir uns für diesen materiellen Körper halten und ein Diener der Impulse werden, die geboren werden, wenn unsere Imagination mit der Sinnbefriedigung den Objekten der Sinnbefriedigung, so wollte ich sagen, zusammentreffen. So, in dem Augenblick, wo der Gottgeweihte aufgewacht ist durch den Folgen des hingebungsvollen Dienstes, kann er sich nicht mehr identifizieren mit seinem materiellen Körper. Seine Identifizierung mit anderen Interessen als den Interessen eines ewigen Dieners von Krishna hört schlagartig auf und er wird sehr begierig, den Folgen der Hingabe zu beschreiten. Yes. So, das ist also ein wichtiger Punkt, der gesagt wird. Dieser Kontakt jetzt, wo man frei wird von Upadis, soll im Folgenden beschrieben werden. Es gibt einen Vorgang dazu, wie auch wir belebt werden können durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Zunächst einmal muss man sich hinsetzen und über Krishna hören. Wie wir hier zum Beispiel. Wir sitzen jetzt hier und hoffen, inspiriert zu werden mit einem Punkt, der neu ist, der uns vielleicht etwas Neues sagt, und warten, bis das eintritt, sodass wir begeistert aufstehen und unseren Service ausführen. Wir haben nicht das Gefühl, wir vergeuden unsere Zeit, außer vielleicht zwei Drittel des Studios. Nicht, aber das sind die Bodhis, die sicherlich auch noch dazu kommen. Vorgang ist, wir beschäftigen uns hier darin, über Krishna zu hören und hoffen, ein bisschen Geschmack und Liebe zu Krishna zu entwickeln. Warum sollten wir sonst unsere Zeit vergeuden? So, das ist das Erste, dass man Gemeinschaft mit Devotees aufsucht und jetzt in der Gemeinschaft von Gott geweiht, nicht einfach nur Prasadam isst, sondern hört. Dann geht es weiter. Dann werden wir ein bisschen enthusiastisch und wollen uns ebenfalls im Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Wie ihr zum Beispiel. Ihr habt alles verlassen, eine Karriere, Liebschaften, Eigentum, eure Täler, in denen ihr existiert und geboren worden seid. Das nennt sich Enthusiasmus. Unsere ganze Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist abhängig von diesem Enthusiasmus. Der Devoti muss diesen Enthusiasmus spüren in seinem Leben und immer wieder schüren. Denn nur auf dieser Grundlage kann man eigentlich hingebungsvollen Dienst ausführen. Yes, sagt man sich in diesem Enthusiasmus. Ich muss es tun, ich kann es tun. Jede Art von nice hingebungsvollen Dienst findet auf dieser Ebene statt. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus dem eigenen Leben. Es ist sehr oft so, dass man, weil man so spät ins Bett geht und nicht so viel Schlaf kriegt, ersetzlich müde ist morgens und man sieht dann durch die Brille der Müdigkeit den Tag und auch nach Magdeburg muss ich heute. Und dann gehen wir heute wieder auf eine Bühne vor 2000 Leuten und singen die heiligen Namen und diesmal wollen wir Bücher verteilen, das ist nur so und so weiter. Man denkt dann, heute mache ich mal eine Pause. Aber denn plötzlich entsteht etwas. Plötzlich weil man zu Krishna betet und sagt, Krishna, hilf mir, ich möchte heute auch dir dienen, irgendwie, zumindest irgendwas will ich tun heute für dich, was dich zufriedenstellt. Dann plötzlich ist der Enthusiasmus da. Ja, ich kann es irgendwie machen. Ich kann den Tag bewältigen. Es geht. Ich kann auf die Straße gehen, Literatur verteilen. Ich kann mein niedriges Selbst überwinden und von romantischen Vorstellungen frei werden. Ich kann und so weiter und so fort. Dieser Enthusiasmus ist sehr wichtig. Das ist ein kleiner Schalter, der nur dann angeknipst wird, wenn der Gottgeweihte ernsthaft sich vor die Lotusfüße Krishnas wirft und sagt, bitte, helf mir, allein kann ich es nicht. Gleichzeitig muss der Gottgeweihte dann aber geduldig sein. Nicht, dass man sagt, oh, ich arbeite so schwer für Krishna, wie hier im Berliner Tempel. Ich komme schon gar nicht mehr zu den Vorlesungen, so schwer arbeite ich für Krishna. Und trotzdem funktioniert hier nichts. Nein. Man soll nicht ungeduldig sein. Krishna wird einem die Chance geben. Er gibt immer die Chance. 24 Stunden. Doch man kann es nicht direkt wahrnehmen. Wir können es nicht schätzen. Doch Krishna sieht uns. Er sieht, wie weit wir fähig sind überhaupt im Krishna-Bewusstsein und gibt uns dann gemäß unserer Kraft, die wir haben, Verantwortung. Jeder Devotee kriegt unmerklicherweise von Krishna Verantwortung, jeden Tag aufs Neue. Hier im Berliner Tempel werden wir überschwemmt von Verantwortung. Wenn einer durch die Tür hineinkommt und möchte über Krishna hören, wird der sofort zu unserer Verantwortung, wenn wir das akzeptieren. Unsere Verantwortung ist, dass er nicht weggeht, ohne einen positiven Eindruck von Krishna bekommen zu haben und Krishna bewusst werden. Die Prediger, die Adressen haben die Verantwortung, diese Seele muss zurückgebracht werden, zurück zu Krishna. Sonst geht das nicht weiter voran hier. Der Buchverteiler, der mit einem Buchverteilungsbag auf der Straße steht, das macht man nicht mehr, mit einem Turm in der geballten Faust auf der Straße steht, der hat die Verantwortung, diese Bücher den bedingten Seelen zu geben. Krishna gibt uns also die Chance. Wir sollten nicht denken, hier läuft ja nichts. Jeden Tag gibt uns Krishna eine Verantwortung, wenn wir sie nur sehen wollen. Aber wir müssen trotzdem geduldig sein. Wenn wir Zuflucht gesucht haben bei den Lotusfüßen Krishnas ohne Reservation, dann muss Krishna immer noch erfreut werden. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Nun, um in dieser Spirit weiterzumachen, dass man etwas macht, auch wenn es nicht sofort ein Ergebnis gibt. Das wird Sicherheit im hingebungsvollen Dienst genannt. Certainty or Assurance, das sind die drei, beiden Worte, Gauravani. Man muss also mit Geduld sich auf die Beine machen. Und alles, was du tust, muss immer sehr ehrlich sein. Keine Doppelzüngigkeit, keine Duplizität. Sei frank und offen in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Auf diese Weise wird die Neigung, Krishna zu lieben, stärker werden. So wie ihr schon gemerkt habt, habe ich eben mit der machtvollen Sprache von Srila Prabhupada gesprochen. Das, was wir eben vorgelesen haben, entstammt einer Lecture, die Prabhupada 1972 in Vrindavan gegeben hat, wo er sehr nice den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes erklärt. So, in dem uns verbleibenden Teil dieser Vorlesung möchte ich jetzt weiterfahren, die transzentalen Aktivitäten von Janavi Devi zu erklären. Ich hoffe, dass dies für die Nachwelt erhalten bleibt und jeden von euch mit größerem Enthusiasmus ausstattet. Denn Janavi Devi ist die Verkörperung der Bhakti Shakti. Ich möchte euch ein Gebet von Janava Devi vorlesen. Ich bin in den gewaltigen Ozean des materiellen Daseins gefallen. Mein Herz ist voller Sorgen. Ich suche nach der Küste, habe aber keine Vorstellung, wie ich sie erreichen kann. Ich habe keine Kraft mehr aufgrund meines vorangegangenen Karmas und überhaupt kein Wissen. Noch habe ich die Hilfe von Tugenden, die durch Opfer, Yoga oder Austeritäten die ich bekommen habe. Ich habe überhaupt keine tugendhaften Eigenschaften. Ich bin extrem zerbrechlich. Feeble. Und ich weiß nicht, wie ich weiterschwimmen soll. Wer soll mich aus diesem fürchterlichen Ozean retten? Ich sehe die abscheulichen Alligatoren der Sinnenbefriedigung vor mir und die Wellen der Lust, die mich ständig agitieren und provozieren. Ich kann nicht länger mehr mit den Drängen und Trieben umgehen, die mich pushen wie Windstöße von vorangegangenen Geburten. Ich weine einfach nur mit einem agitierten Geist, denn es gibt keine Rettung für mich in Sicht. O höchst verehrungswürdige Janava Devi, bitte zeige Barmherzigkeit zu diesem Diener. Und zwar diese Eigenschaften, musst du mir einfach Barmherzigkeit zeigen, weil du so gute Eigenschaften hast. Ich habe keine. Und bitte rette mich von allen Leiden. Indem man Zuflucht sucht im Boot deiner Lotusfüße, da kann ich mit Sicherheit diesen gewaltigen Ozean des materiellen Daseins überqueren. Du bist die Freudenkraft von Lord Nityananda und du bist der Lehrer der Hingabe zu Lord Krishna. Bitte gebe diesem Diener den wunscherfüllenden Wunschbaum deiner Lotusfüße. Somit bittet dieser abscheuliche und schändliche Schurke um die Zuflucht bei deinen Lotusfüßen, und zwar heute. Denn er sieht, dass du bereits viele andere Sünder befreit hast. Bhakti Guru Thakur. So muss unsere Haltung werden. Das ist übrigens aus dem Kalyana Kalpataru, bisher noch nicht veröffentlichte Werke von Bhaktivinoda, die sich in einer gewissen Schatzkammer in Berlin, im Berliner Tempel befinden. So, jetzt möchte ich euch einfach vorlesen, das wird natürlich eine Herausforderung an eure Wachheit sein, aber ich glaube, mit großer Entschlossenheit könnt ihr dieser Herausforderung begegnen. Als Sri Janava den Wunsch hatte, Darshan von Govardhan-Hügel zu nehmen und anderen heiligen Orten in dem Gebiet, sagte sie Raghunath Goswami, dass sie den Wunsch hätte, dass er sie führe. Das Goswami fiel zu Boden und brachte als Antwort seine Ehrerbietung dar. Er wurde völlig vertieft in Demut und war einverstanden. Wessen Herz würde nicht brechen, frage ich euch, wenn er die Worte der Demut von Raghunath Goswami gegenüber den Wünschen von Ma Janava gehört hätte. Und was kann ich sagen über die innere Gemütshaltung von Ishvari? Somit ging Janava Ishvari, umgeben von ihren Dienerinnen und anderen Devotees, sehr langsam vom Radhakund nach Govardhan. Es gibt absolut nichts, was sich vergleichen lässt mit der überwältigenden, ekstatischen Liebe, die die Pati fühlte, als sie den Govardhan-Hügel und Manasiganga und andere heilige Orte dort sahen. Madhava Acharya und seine Gefährten wurden sehr agitiert in göttlicher Liebe, doch Sri Jiva Goswami und seine Gefährten beruhigten Madhava Acharya. Die waren da total in Ekstase und Jiva Goswami musste sagen, Töfmann. Somit kontinuierten sie auf ihrer Tour nach Nandagram und viele anderen Gebieten. Selbst ein winziger Tropfen ihrer leidenschaftlichen Vertiefung in Prem kann nicht beschrieben werden mit nur einem Mund. Nach ein paar Tagen kam die Entourage, also die Equipe von Sri Ishvari, die umgeben war von vielen großen Geweihten, nach Vrindavan zurück. In der größten Glückseligkeit besuchten sie aufs Neue die drei Tempel von Sri Govinda, Gopinath und Madan Mohan. Dann, nachdem sie Darshan von Sri Radha Vinod und Sri Radharaman genommen hatten, kehrten sie zu ihrem Camp zurück mit jubilierenden Geistern. Als sie sich in ihrem Residenz aufhielten, kochte Ishwari persönlich Getreide und Gemüsezubereitung und opferte sie sehr aufmerksam zu Sri Govinda Dev. Zu anderen Zeiten kochte sie verschiedene Arten von Reis und Gemüse und speiste Sri Gopinath in größter Glückseligkeit. Und manchmal kochte sie ganz schnell verschiedene andere Zubereitungen zu Sri Madan Mohan mit vielen Arrangements. In ähnlicher Weise speiste sie persönlich Sri Radha Damodar, Sri Radha Raman und Sri Radha Vinod. Sie bediente auch alle Vaishnavas und verteilte ihnen Sri Prasad mit eigener Hand. Wer könnte die das Glück, was jeder damals fühlte, beschreiben? Ishwaris Geist wurde sehr begierig, die Rezitation von den Büchern der Goswamis zu hören. Sri Jiva Goswami rezitierte deswegen etwas für sie. Während sie zu Erzählungen zuhörte von Büchern wie Sanatan Goswamis Brihad Bhagavatamritas und anderen, hatte sie keine Kontrolle mehr über ihre überwältigende, ekstatische Liebe. Wessen Seele würde nicht angenehm berührt sein, die sorgsame Aufmerksamkeit zur Kenntnis zu sehen, mit der Sri Janava und Jiva Goswami verschiedene Aspekte des höchsten Pfades der Bhakti ausführten. Nach einigen Tagen nun ging Janava von Vrindavan mit einigen ihren Gefährten zu einer Tour durch die Wälder von Vraj. Nur die glücklichsten Seelen sahen die Manifestation reiner göttlicher Liebe, die auftauchte, als die Partie durch die 12 Wälder wanderte, nämlich Madhu, Tala, Kumuda, Bahula, Kamya, Kadira, Bhadra, Bandira, Sri, Loha, Mahavan und Vrindavan. 30 Mal werden wir noch wach, dann sind wir auch da. Ich kann schon die Tage zählen. Mit großem Jubel kann ich ein wenig über diese Tour beschreiben. Ishwari und die Gruppe reiste daraufhin wieder zum Govardhan-Hügel und campte in der Nähe. Sri Janava Ishwari ging dann zu einem einsamen Ort in der Nähe des Berges und begann in ihrem Geiste zu denken und zu meditieren. Im Frühling kommen die beiden Brüder Krishna und Balaram hierher, um mit großem Spaß zusammen mit ihren respektiven geliebten Gopi-Freunden hier transzendentale Spiele auszuführen. Während sie dies dachte, war Ishwari nicht mehr in der Lage, stillzuhalten, und sie schaute auf den Ort, wo das Frühlingsfestival stattfindet. Plötzlich sah sie das Spiel der beiden Brüder, die den Frühlingsfestival Rasa-Tanz mit ihren Geliebten ausführten. Rohini Nandan, Balaram, warf helle Puderfarben auf verschiedene Weisen auf die Gopi-Freundinnen, und so offenbarten sich aufregende Spiele. Und Yashoda Nandana, Krishna, derjenige, der voll mit Rasa ist, hat auch viele festliche Genüsse gehabt mit seinen eigenen Kuhhirtenmädchen. Wer ist in der Lage, all diese Spiele zu beschreiben, die stattfanden beim Puderwerfen? Es gibt absolut keinen Vergleich, was diese außergewöhnliche Pracht betrifft. Als Janava dieses erstaunliche Lila sah, was das gesamte Universum faszinierte, fiel sie in Ohnmacht
auf den Boden nieder. Nach einiger Zeit bekam sie ihr Bewusstsein zurück, aber sagte nichts, was sie erfahren hatte. Sie fühlte großes Glück und ging dann von diesem Spot weg. Es ist unmöglich, die Glückseligkeit zu beschreiben, die Ishwari fühlte, während sie den Ramgat besuchte, den Ort am Ufer der Yamuna, wo Balaram seinen Rasadanz ausführt. Auf ähnliche Weise sah sie auch den Herrn ihres Lebens, den eigenen Ehemann Nityananda Prabhu. Absorbiert in ekstatische Liebe, vergaß sie sich völlig, als sie an einem einsamen Ort saß und über Balarams Rasalila-Tanz meditierte. Ihre Glieder wurden plötzlich slack und sie, also irgendwie so sehr schwach, und sie atmete in tiefen Atem aus. Plötzlich sah sie eine Vision der Rasa-Spiele. Sie sah dort, wie der äußerst distinguierte Balaram mit seinen eigenen Gopi-Freundinnen spielte, im Tanzen, Singen und anderen Tätigkeiten. Janava, die diesen außergewöhnlichen Glanz sah, erfuhr solch eine Glückseligkeit, dass sie wieder ohnmächtig zu Boden fiel. Später kam ihr Bewusstsein zurück, und sie schaute agitiert hin und her. Niemand weiß, was sie innerlich fühlte. Und so ging sie von Ramgat dann weiter. Als sie ein Dorf am Ufer der Yamuna betrat, sah sie, dass die Leute sehr unglücklich waren. Und deswegen zeigte sie ihnen ihre Barmherzigkeit. In diesem Dorf gab es nämlich einen sehr freundlichen Brahmana, der sehr alt war und einen wunderbaren Sohn hatte. Der Sohn jedoch starb, als er jung war, was den armen Vibra dazu brachte, dass er sich auf den Boden warf und herumwälzte und mitleidserregend weinte. Er nahm den toten Jungen auf seinen Schoß und heulte, also wie sagt man, weinte zusammen mit seiner Frau. Zusammen war ihr Wein so intensiv, dass es genug war, also ausreichte, um Holz oder Stein zum Schmelzen zu bringen. Als Sri Janava Ishwari dieses Weinen sah, erweichte ihr Herz mit Mitleid und sie wurde deswegen sehr begierig zu helfen. Sie versuchte, den Körper zu berühren von dem Sohn. Aber die Mutter sagte, ach bitte, entwürdige nicht dich selber, indem du jetzt den toten Jungen anfäst. Don't defile yourself by touching my dead boy. Ishwari antwortete, du bist ein Vrajavasi. Ich werde gereinigt werden, wenn ich deinen Sohn berühre. Als indem sie das sagte, legte sie ihre Hand auf den Kopf des Jungs, der augenblicklich sein Bewusstsein zurückbekam und um sich herum schaute. Entfernte sich vom Schoß, also ging vom Schoß herunter und brachte den Lotusfüßen von Sri Janava seine Ehrerbietung dar. Und dann hob sie den Jungen auf. Jeder, der anwesend war, wurde also überschäumte vor Freude, als er dieses Mirakel sah, und der Brahmana und seine Frau fielen zu Boden zu Janavas Füßen nieder und sagten, du hast unseren toten Sohn wiederbelebt durch deinen barmherzigen Blick. Doch Ishwari antwortete, als Krishna eure Klagen sah, hat er euren Sohn zurück zum Leben gebracht. Nichts wurde von mir getan. Einmal ging Ishwari zu Sri Radha Gopinath in Vrindavan und stand da, während sie vor den Detis, die Detis anschaute. In einer Stimmung von einem gewissen Grad an spielerischer Frechheit, dachte sie sich, Prankishness heißt es in Englisch. Es würde sehr schön sein, wenn Sri Radhika noch ein bisschen größer wäre. Als sie dies in ihrem Geist überlegte, sagte sie anderen nichts davon. Nachdem sie nun die letzte Arati-Zeremonie am Abend gesehen hatte, kehrte sie zu ihrer Residenz zurück. Als sie schlief, erschien plötzlich der Deti Sri Gopinath vor Sri Janava in einem Traum und sprach zu ihr mit süßen Worten: Meine Geliebte ist einfach nicht so groß, wie ich es bin. Es ist eigentlich frech, dass du uns als verschieden siehst. Jetzt mach dich mal schnell auf die Beine und geh nach Goda zurück. Du wirst dort eine andere Form meiner Geliebten manifestieren und mich und sie hierher schicken. Sie wird mir zur linken Seite stehen. Das wird zu sehen sein. Daraufhin lachte auch Radhika und sagte zu Janava: Bitte zögere nicht in dieser Hinsicht. Es ist auch mein Wunsch. Versteht ihr? Janava hatte gedacht, die ist viel zu klein, die Radharani hier. Und daraufhin erschienen Radha und Krishna ihr im Traum und Gopinath sagte: Siehst du mal so klein? Was können wir tun? Und Radhika lachte. Sagte: Ja. Aber geh hin nach Goda, da wird eine andere Form von Radharani manifestiert werden, die kannst du denn hierher schicken. Und dann sind zwei Radhas. Das göttliche Paar verschwand dann und sie wachte sofort auf und schaute sich um. Als der Morgen gekommen war, fühlte sie sich sehr glücklich und ihre Augen liefen über mit Tränen. Sie sagte: Ich werde ständig meditieren, wie Krishna eine Geliebte kriegt, die extra für ihn gemacht wird. Ishwaris Augen wanderten hin und her, während sie das dachte, und so kam sie zum festen Schluss, dass sie selbst dafür sorgen würde, dass ein solcher Deti gemacht würde. Diese Themen hielt sie selber geheim, doch Gopinath offenbarte alles durch jemanden anderen. Die Wege von Sri Gopinath können überhaupt nicht verstanden werden. Unter dem Vorwand eines Traumes gab er auch persönlich eine Blumengirlande zu Janava. Und Sri Govinda und Madan Mohan hatten auch solche Spiele mit Sri Janava. So, das sind einige der transzendentalen Aktivitäten von Sri Janava Devi, der Freudenkraft unseres eigenen Nityananda Rams. Wir können sehr glücklich sein, dass wir dies jetzt erfahren konnten, was vorher uns verborgen war. Gut, an dieser Stelle möchte ich enden. Hier sind zwei zögernde Fragen. Anaya. Unter welchen Umständen es erforderlich ist, den spirituellen Meister zurückzuweisen. Wenn der spirituelle Meister ein Schurke ist, von schurkischem Verhalten geprägt wird. Nicht, ist ja kein Schurke, also es wäre ja nicht spiritueller Meister geworden, wenn er sich mit Unterweisung gibt, die nicht entsprechend der Parampara sind. Warum bewegt dich das Thema?
Ach so, es ist jetzt vom Fintest. Ja, wenn er sich nicht mehr nach den Lehren der Parampara hält, also richtet, und wenn sein Verhalten fehlerhaft ist, und, warte mal, wenn er andere Lehren aufnimmt, einer anderen Sampradaya, wenn er ein muss man, das wird im Bhakti, Bhakti, sag mal schnell, von Nadahari Sakataku, ich kenne jetzt gerade den Berg, das Werk nicht, erwähnt, man soll zunächst einmal sehr vorsichtig sein, den Spiritual Meister zurückzuweisen, das kann ein großer Fehler sein. Selbst wenn er gefallen ist, sollte man versuchen, ihm zu helfen und warten, was Krishnas Arrangierung ist. Aber das brauchen wir nicht aufschreiben. Wo du noch etwas über diesen Punkt findest, ist im 8. Kanto. Ja, und zwar dort, wo Bali Maharaj seinen Spiritual Meister Shukracharya zurückweist, der ihm sagt, er solle nicht alles Vishnu hingeben. Vielleicht erinnert euch daran. Ja, ich hatte Bhakti Devi als nächstes gesehen. Ananga Manjari. Ich will lieber nicht spekulieren über diese Bereiche. Ich kann dir diese Frage leider nicht beantworten. Hari Balaba? Wonach würde dann das heutige, also das heutige Messen, dass sie eine Manager nach den Maßstäben, die Prabhupada hier gegeben hat, denn Prabhupada ist der Begründer Acharya, der Sache. Ich darf es nochmal vorlesen. Die Frage, also Prabhupada sagt, ja, wenn sie in der Lage ist, zur höchsten Vollkommenheit des Lebens zu kommen, warum sollte es dann nicht möglich sein, ein Guru zu werden? But not so many, aber es, ich weiß jetzt nicht, da muss man das ein bisschen frei übersetzen, but not so many, es werden nicht so viel sein, so sehe ich das. Jemand, der die Vollkommenheit erlangt hat, oder Jefrau, die die Vollkommenheit erlangt hat, um jetzt mal so ein bisschen modern zu sprechen, sie kann Guru werden. Mann oder Frau, solange also man nicht die Vollkommenheit erlangt hat, kann man nicht Guru werden. Je Krishna Tattva Veda, Se Guru Hai. Die Qualifikation des Gurus ist, dass er völlig die Wissenschaft Krishnas verstehen haben muss, dann kann er oder sie Guru werden. So, du willst natürlich noch, das ist jetzt allgemein, deine Frage war aber noch spezifischer, wie würde man das heutzutage jetzt messen und käme das jetzt in Frage? Ich persönlich denke, das Thema wird mehr und mehr bewegt werden und ich kann jetzt keine Prognosen geben. Man wird einfach sehen, wer da ein großer Devotee ist. Es gibt bestimmt schon welche. Jetzt auf eine ganz unerwartete Antwort auf die Frage wäre, Matajis sind schon Gurus in unserer Bewegung, insofern, denn es gibt verschiedene Arten von Gurus, den wegweisenden Guru, nicht? Aber es geht, ich weiß, das ist nicht mehr eigentlich der Kern deiner Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gesichtspunkte, die sind ja da gegeben. Die Schrift muss erkennen, sein Verhalten, er muss im Krishna-Bewusstsein, also der Guru muss im Krishna-Bewusstsein verankert werden, nicht runterfallen. Wer ist diese ganzen? Er muss stetig sein in seinem hingebungsvollen Dienst und so weiter und so fort. Und nicht ruhig. Ja. nicht so qualifiziert waren, ja. Mhm. Ja, ich meine, um die Aufgabe eines Gurus auszuführen, ist schon noch... Ich meine, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber sozusagen in dieser Situation drin ist. Das ist, schwierig zu... Ich muss selber sagen, ich kann mir das selber... Man muss unglaublich strong im Geiste sein. Weil ein alles überpowern will. Also, und jeder überpowern will. Maya erst recht. Nicht, nein, nicht erst recht, aber das sind einfach Anfechtungen, nicht? Maya wird die angreifen, die in dieser Stellung ist. Es ist also, meine persönliche Aussage ist immer, mein Leben ist, mein glückliches Leben hat geendet, als ich die in diesen Service reingezogen wurde, nicht? Das ist, heavy. Also ich kann es keinem wünschen. Ich weiß, da denkt man, ja, das glauben wir jetzt nicht mal so, aber das ist tatsächlich so. Ja, ich gehe nach der Reihenfolge, du bist auch noch dran mit deinem T-Shirt von Long Jagger. Ja.
Gestern ist eine Frage aufgetaucht, da gibt es Beispiele in unserer Weichram-Geschichte, wo verheiratete Frauen Spiritualmeister waren.
Ja, ich glaube, ja, diese haben, es gibt solche Gangamata und Himalata haben meines Wissens später geheiratet. Ich wusste, dass ich mit dieser Frage, mit diesem Thema, was ich so ganz aus dem sozialen Kontext unserer Bewegung präsentiert habe, also nicht in dem sozialen Kontext unserer Bewegung, sicherlich den Geist zu kreativen Gedanken aufwirbele. Es war auch beabsichtigt, weil wir müssen nachdenken im Leben, dann wird die Philosophie sehr direkt erfahren von uns und wir werden geläutert. Mhm. Ja, Corinna, möchtest du ein weiblicher Guru werden? Ja?
Als Prediger und Buchverteiler realisieren keine Gemeinschaft und nicht Gottgeweihte.
Es gibt zwei Arten von Gemeinschaft. Die eine ist, dass du Gemeinschaft nimmst, das heißt beeindruckt oder beeinflusst wird von der Gemeinschaft. Die andere ist, dass du ihnen Gemeinschaft gibst, den bedingten Seelen. Dass du zum Beispiel, wenn du mit ihnen da bist, ihnen ein Buch gibst, dass du nicht auf ihren Level eingehst, wenn sie sagen zum Beispiel, ach, bist du aber ein trauriger Fall, du solltest jetzt mit mir auf Urlaub gehen, das täte dir mal gut und so. Nicht, dass man praktisch nicht auf die Ebene der bedingten Seelen eingeht, sondern sie immer erhebt, ihnen Gemeinschaft gibt. Das ist der Unterschied. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil man dazu sehr stark innerlich sein muss. Deswegen wirst du sehen, die Buchverteiler, also die Matas und die Prabhus in gleicher Weise, haben ein sehr intensives spirituelles Programm. Ich habe neulich einen Brief gekriegt, und da hat mir ein Sangetan, die Bodhi, eine Mataji mal geschrieben, was sie, wie die das tun in der Sangetan-Gruppe. Die haben die stehen auf. Ich dachte, ich hatte glaube ich um 5 Uhr gehört, dann werden die Runden durchgechantet. Dann um 7 Uhr gibt es das Programm, eine Stunde lesen. Dann zurück um 1 Uhr in den Wagen. 15,5 Minuten lesen, dann essen, dann rasten und dann abends auch wieder Bücher packen und Lakshmi zählen, während wieder gelesen wird aus dem Krishna-Buch. Die Sangetan-Devotees wissen das. Muss man darum beten mit Shairishi und auch Krishangi hat auch diesen Stil habe ich gehört, mitzufahren, dann lernst du das. Oder auch hier in Berlin haben wir ja Bhaktin Anayon, die und andere, die auch das machen, wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht wie. Jedenfalls ist da diese intensive, auf irgendeine Weise ein intensives Programm da, sodass man innerlich aufgefüllt bleibt und eben in der Lage ist, Gemeinschaft zu geben und nicht zu nehmen. Es ist wirklich eine Frage der Stärke des Geistes. Wir waren gestern für ein paar Stunden mit einem Interessierten zusammen. Guten Morgen, Frau Schalschmidt, herzlich willkommen. Wir sind zusammen gewesen die ganze Zeit mit der Person und da merkt man wirklich, da wird von diesen Materialisten verbreiten eine bestimmte Atmosphäre und sind auch immer sehr bedacht, diese Atmosphäre zu erhalten. Und man muss sich wirklich Gedanken machen, wie man diese Atmosphäre spiritualisiert. Und dieser Materialist wurde zum Glück sehr müde zum Schluss. Und dann konnte ich einfach predigen. Aber es ist immer ein Kampf, wenn man mit Materialisten zusammen ist. Wer dominiert die Atmosphäre? Krishna, bewusste Themen oder einfach materialistische Themen, die einen nicht erfrischen? So, diese Kirchengemeinschaft zu geben, musst du innerlich sehr stark und angefüllt sein mit Krishna-Bewusstsein, sodass von dir aus die Atmosphäre spirituell gefärbt wird, zum Nutzen von den Menschen, den du triffst, also den bedingten Seelen und auch vor allen Dingen zum eigenen Nutzen. Rio?
Das habe ich vorgestern gesagt, dass wir jetzt mit den Ladies ein bisschen dastehen wie die junge Mutter mit ihrem ersten Kind.
Ja.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie man halt eine Beziehung aufbauen kann zu
dir? Beten. Lieber Gaudita, bitte beschäftige mich in dem Dienst. Das ist das Beste. Und dass man einfach weiß, wenn man morgens, ich kann jetzt nicht mehr in dieser nebligen, schwitzigen, dumpfen Atmosphäre meines Hochbettes verbringen, sondern muss jetzt vorstellig werden. Ich muss, um es im DDR-Jargon zu sagen, ich muss jetzt vorstellig werden vor den Dedis, nicht? Ich muss da erscheinen. Ein bisschen Verpflichtung fühlen, dass man mir, Gunitai sind jetzt da und die sehen, dass ich nicht da bin. Das ist too much. Also bei meinem spirituellen Meister, da kriege ich das vielleicht irgendwie noch hin, mit meinem Gewissen nicht zu erscheinen, aber für das Fogonitai, das geht irgendwie nicht mehr. Nicht? Gut, da war noch eine, alle Fragen sind beantwortet. Wir werden jetzt hier zum Ende kommen. Sisi Gora Nitaiki, Jai, Srila Prabhupada Ki, Jai.